Ja, Freunde, ihr hört's, heute ein bisschen was Besonderes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für drei, dem Podcast über gutes Essen, große Ideen und die Menschen dahinter. Heute sind wir auf Sylt, mitten in den Dünen von Rantum, genau dort, wo sich im Sand vom Strand ein legendärer Weinkeller verbirgt. Herbert Seckler einst die nördlichste Skihütte Deutschlands gebaut hat und wo die Currywurst neben Kaviar steht in der legendären Sansi.
Ein Restaurant, das jeden Tag bis zu 5000 Gäste bewirtet, das 2000 Essen rausschickt und das alles aus einer Küche, die kaum größer ist als ein Wohnzimmer. Wie das funktioniert, wollen wir heute herausfinden.
Und dafür haben wir natürlich den Mann eingeladen, der hier den Überblick hat über Töpfe, Tische und Teller. Herzlich willkommen, lieber Sebastian Prüßmann. Danke, dass wir beide sein dürfen hier unten unter der Küche im Weinkeller mit Blick auf Petrü und Co. Danke, dass du uns empfängst.
Ja, moin, schön, dass ihr da seid.
Freunde, und ihr wisst ja, Sylt, ne, ist nicht ganz billig und daher kommt hier noch ganz kurz die Werbung und dann legen wir so richtig los. Sichere Kostenplanung, mehr Gäste bedienen und trotzdem keine Kompromisse beim Geschmack? Klingt zu gut, um wahr zu sein? Gibt's aber mit den Flora Sahne- und Butteralternativen. Die Produkte sind allergenfrei, lassen sich aber genauso einsetzen wie klassische Milchprodukte. Ob zum Kochen, Backen oder Abschmecken, das läuft einfach rund. Für die Küche heißt das weniger Stress bei der Lagerhaltung, einfachere Abläufe und eine bessere Kalkulation. Und für die Gäste volle Auswahl, ohne Verzicht. Die Flora-Sahne- und Butteralternativen machen es möglich. Eine Lösung für alle, die in der Profiküche was bewegen wollen. Mehr Infos gibt's auf floraprofessional.com.
Sebastian, du bist jetzt seit 5 Jahren Küchenchef hier, aber dein Weg hat ja in ganz anderen Küchen angefangen. Erzähl mal, wo du herkommst.
Ja, gestartet ist in jungen Jahren die Kochkarriere bei der Bayer AG. Damals habe ich schon für mehrere tausend Menschen am Tag gekocht, in der Lehre, im Casino. Nach 3 Jahren Lehre wollte ich in die weite Welt hinaus, bin nach München ins Jahreszeiten, habe da so meine ersten Erfahrungen mit der Gourmet-Küche gemacht. Hatte das Glück, da auch in der à la carte Küche zu kochen. Und München, tolle Stadt, war immer so ein Traum, da zu leben, zu arbeiten. Hab ich mir recht schnell erfüllt.
Du kommst auch gebürtig aus Leverkusen.
Ich bin gebürtiger Leverkusener, ja. Und danach ging es ein bisschen weiter nach Düsseldorf, wieder zurück in die Heimat. Aber das war halt Zufall, dass es dann Düsseldorf wurde. Und ging ins Viktorien, das legendäre Restaurant an der Kö, zu Bobby Breuer. Dann ging es da wirklich danach schon wirklich das erste Mal nach Sylt. Also da war irgendwie der Drive in Norden, nach Sylt zu gehen, auch in ein legendäres Restaurant ins Go-Gärtchen, Strönwey.
Du warst im Go-Gärtchen?
Ja. Ja, fast 1,5 Jahre mit Unterbrechung. Sommer- und Wintersaison habe ich gemacht und dann habe ich einen kurzen Abstecher in Ruhrpott, in Essen gehabt. Ja, und dann aber wieder nach Sylt für 3 Monate ins Go-Gärtchen. Das war dann schon, irgendwie Sylt hat schon das, was man Besondere. Wenn man das mag, ist das schon richtig, richtig schön hier oben. Ne? Also es ist nicht nur Meer, sondern alles das Leben, das Restaurant war toll, die Mitarbeiter.
Und wie wird man dann Küchenchef in der Sansibar? Kriegt man dann einen Anruf vom Herbert oder bewirbt man sich klassisch? Kommt hier zum Vorkochen hin oder muss man sich hier hocharbeiten in der Küche? Wie wird das? Weil ich meine, ich glaube, Dietmar Prive war vor dir, ja, auch eine Legende letzten Endes im Sansibar ein Stück weit, ja. Wie wird man das dann?
Ja, das ging über einen sehr guten Freund von mir, darf man ruhig sagen, Sebastian Zier, auch früher auf Sylt gearbeitet. Sebastian ist schon so wie auch Familie, ist auch, wir sind
war doch lange bei Arosa, ne?
Lange in Arosa, genau. Dadurch, dass wir auch familiär verbunden sind, weil er der Patenonkel meines Sohns ist, telefoniert man öfters und dann wurde er gefragt, ob er vielleicht jemanden kennt, der hier hinpassen würde von Herbert. Und da fiel mein Name. Und dann habe ich einfach mit Herbert mal telefoniert, haben uns mal getroffen, hier oben auf Sylt.
Und warum genau fiel jetzt dein Name? Ich meine, du hast Sterne gekocht, ja. Du warst aber auch in dem, ich sag mal, in großen Küchen, wo du für viele tausend Menschen gekocht hast. Ich wollte jetzt nicht Massenküche sagen oder sowas, ja, aber du hast schon auch was bewegt letzten Endes bei Bayer, ja. Bist dann wahrscheinlich, um dich fußballerisch weiterzubilden, nach München gegangen, aber
ganz heißes Thema.
Wie ganz heißes?
Ulf wieder.
Ganz heißes Thema.
Bin ich da falsch oder was?
Ja, falsch abgebogen, ja.
Echt wahr?
Ja, also München ist Ich bin schon dem Heimatverein treu geworden. Bin.
Sehr gut. Aber lass noch mal kurz die Schleife zurück zu deiner Karriere. Du warst ja auch Sous-Chef lange Jahre von Nils Henkel im Lehrbach und bei Joachim Wissler warst du, glaube ich.
Naja, also wir waren im gleichen Unternehmen, aber ich war im Schloss Lehrbach bei Dieter Müller und Nils Henkel tätig. War in Portugal bei Jens Rittmeier, hab da im Sternrestaurant. Also ich habe viel in Sternrestaurants, also
in der Villa Gioia warst du auch?
Nee, in São Gabriel, wo Jens von der Villa Gioia in São Gabriel gewechselt ist. War ich bei ihm auch tolles Jahr in Portugal. Also auch mit, wenn man überlegt, ich habe mit Sarah Henke zusammengearbeitet und Christian Richter, die haben beide nachher Sterne auch gekocht. Das war schon ein tolles Team damals, überall. Ne? Das ist, auch wenn man überlegt, im Gogärtchen, im Team damals, wo drei war Rolf Flieg auf. Also in der Schweiz jeweils in zwei Restaurants zwei Sterne gekocht und der war Chef Entre mit dir oder Philipp Vogel aus Morania, der stand auf dem Saucier. Also das sind so, in so Restaurants, mit wem man da früher alles so zusammengearbeitet hat, das ist schon ein...
Alles gute Leute.
Alle sehr gute Leute, ja. Ich habe danach Sternegastronomie gemacht, fast ausschließlich. 2011 bin ich in die Villa Hammerschmiede. Aber danach wurde es halt immer so, dass ich nicht nur Sternerestaurants gemacht habe. Also in Villa Hammerschmiede habe ich genauso die guten Stuben mitgemacht, den Bankettbereich, Frühstück. Die Bar, sage ich mal, die war ein bisschen nicht so groß. Oder im Schlossgarten, da war ich ja nicht nur für die Zirbelstube zuständig, sondern Bankettbereich, die Vinothek, das Mitarbeiterrestaurant, Home Service, die Bar. Das sind ja alles, ich habe immer alles gemacht und ich mich irgendwann nicht nur auf Gourmet spezialisiert.
Aber es ist alles die absolute Spitzenliga. Es ist oftmals, es sind Bereiche, wo man sich als Koch, glaube ich, oder so stelle ich es mir vor, wo man sich als Koch wahrscheinlich auch verwirklichen kann, wo man sein Menü schreibt, wo man seine Handschrift entwickelt, wo man auch ein bisschen der Star ist, wo man auch vielleicht Zeit hat, mal was auszuprobieren, was weiterzuentwickeln und sowas. Und jetzt hier, wir waren oben in der Küche, das ist schon eng. Da stehen die Jungs, glaube ich, dann Schulter an Schulter nebeneinander. Eng, wenn sie richtig rumst, ja, da werden die Teller rausgeschoben und so weiter, so, weil einfach, wenn 2000 Leute am Tag Essen haben wollen, ist das viel und das ist Druck und so weiter und so fort. War das nicht eine Riesenumstellung für dich?
Wie gesagt, dadurch, dass ich nicht immer nur für 6 Tische gekocht habe oder 7 Tische im Gourmet-Restaurant, sondern halt auch für mehr und auch für mehr verantwortlich war, und ist das schon, klar war das eine Umstellung für mich, zu sehen, wie funktioniert das überhaupt hier, wie funktioniert Sansibar, wie funktioniert das, dass 2000 Essen oder aus dieser Küche passieren, auf dem Niveau, auf dem Qualitätsniveau, die wir haben. Und wie du schon gesagt hast, also ich habe mich nicht als Star gesehen. Also das Star ist immer das Team. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist, alleine kann ich nichts bewirken. Also wir können es nur zusammen bewirken. Und der eine muss vielleicht die Richtung ein bisschen vorgeben. Es gibt auch ein links und ein rechts. Das ist ganz wichtig, dass es nicht nur geradeaus geht. Und ich glaube, meine Anfänge hier oben waren, ich habe mich in die Küche gestellt, auf den Posten gestellt und habe gekocht. Und das einfach mitgekocht und einfach geschaut, wie funktioniert das? Wie funktioniert jeder Mitarbeiter? Wie funktioniert das System Sansibar? Das Schlimmste wäre gewesen, wenn ich angefangen hätte, hier irgendwas zu ändern. Das ist für so ein Restaurant, was diese Schlagzahl an Essen hat, das Qualitätsdenken der Mitarbeiter, der Köche, der Servicekräfte, alles, was das hier, wenn man da ein Rädchen ändert, oder anstatt dass er, dann bricht nicht alles zusammen, aber es ist sehr anstrengend, weil vieles läuft halt, wie es immer läuft. Ich mag diesen Spruch eigentlich nicht. Wir machen das so wie immer, aber hier trifft das doch zu.
Das sind schon so Zahnräder, ne?
Das muss. Also das, ich sage, ich koche auch 90-95% das, was wir früher auch gekocht haben. Also die Soßen werden wie früher gekocht, das Champagnerkraut, die Senfsoße. Da darf man auch nichts dran ändern, weil der Gast, der einmal im Jahr herkommt, der freut sich halt genauso, sein Babyboot, sein Steinboot, sein Champagnerkraut so zu essen, wie es jedes Jahr ist. Und nur weil ich meine, ich koche jetzt die Senfsoße, es gibt 100 Wege, eine Senfsoße zu kochen, aber der Gast erwartet die Senfsoße, wie sie hier ist, wenn er in die Sansibar kommt.
Ich würde gerne nochmal ganz kurz zurück zu deiner Bewerbungsphase. Du hast gesagt, du hast mit Herbert telefoniert. Was hat Herbert in dir gesehen als potenziellen Nachfolger von Dietmar Prive? Einer Legende eigentlich für die Sansibar.
Das ist, wenn man sich das vorstellt, ist es kein typisches Vorstellungsgespräch, wie man sitzt am Schreibtisch, vorsitzt der Chef und man redet und was man macht. Also Herbert ist, glaube ich, ein Gefühlsmensch, der ein gutes Gefühl dafür hat, was funktioniert, was nicht funktioniert oder wer funktioniert und wer nicht funktioniert oder wer reinpasst und wer nicht reinpasst. Und ich glaube, das Gefühl war gut, weil sonst wäre ich jetzt nicht 5,5 Jahre hier.
Und, ja. Und gab auch Personalmangel in den letzten Jahren in der Branche. Also das muss man auch mal sagen. Ne?
Ja. Nein, das war, man sitzt zusammen, man erzählt ein bisschen was und
aber glaub, vereinbart man dann, ich meine, für dich war das auch eine neue Welt hier. Vereinbart man dann, okay, ich mache jetzt mal 2 Wochen Probearbeiten hier, nee, oder?
Ich habe nicht Probe gekocht. Er hatte,
lernt man das Team
kennen? Von über Sastenzier hatte er halt, glaube ich, ein sehr gutes Feedback, dass das passt. Wir haben uns getroffen, haben uns hingesetzt. Wir haben vielleicht 20 Minuten gesprochen. Dann kam der Sommelier an den Tisch, den kannte ich auch noch von früher. Dann sagte er auch zu ihm, ja, Stefan, setz dich mal hin, du kannst dich besser verkaufen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was. Dann stand der Tisch voll Essen. Dann haben wir gegessen. Ja, und dann
war es klar.
Und dann war eigentlich schon, war es schon fix, ne? Also das war, hat es aber noch ein bisschen gedauert. Und dann 2020, dann Dietmar, ich sag mal, verlassen. Und dann kam ich. Also das war dann auch eine recht zügige Nummer.
Hattet ihr irgendwie eine Übergangsphase miteinander? Gar nicht?
Nein. Mhm. Das ging, würde ich sagen, nahtlos über, aber innerhalb von 4 Wochen war ich dann da. Ich kam 1. Mai 2020 während Corona. Das war natürlich für mich einerseits große Umstellung, aber zum Reinkommen in so eine Maschinerie, die nicht sofort am 1.5. mit Vollgas läuft, war das, glaube ich, schon für mich zum Vorteil.
Ja,
oder auch für die Küche, weil wenn man normal am 1.5. hier anfängt, hier ist High Life. Also da hätte, glaube ich, die Einarbeitungsphase oder die Phase länger gedauert als jetzt. Also wie gesagt, ich habe angefangen, habe mich am Herd gestellt und habe gekocht und bin einfach mitgelaufen als Koch, habe mir alles angeschaut, habe geschaut, wie jeder tickt, wie funktioniert das System und habe jetzt mich auch nicht um Bestellungen gekümmert oder das hat mein Sous-Chef machen lassen, der lange hier ist oder lange hier war. Und was bringt mir das? Also in so eine Maschinerie kommt, klar habe ich früher auch Bestellungen gemacht, so ist das ja nicht, aber hier musst du reinwachsen, hier musst du mitleben, du musst ja mitkochen, du musst das einfach sehen, was hier passiert.
Was war für dich dein größtes Learning, als du hier angefangen hast? Wo du sagst, bis heute, nach 5,5 Jahren, wow, das hatte ich so nicht erwartet oder das habe ich hier wirklich gelernt.
Gelernt, das ist, also gelernt würde ich jetzt nicht sagen, aber dieses Verinnerlichen, dieses jeden Tag 150%, also wir geben immer alles, aber dieses Qualitätsdenken der Mitarbeiter hier in der Küche, auch im Service, das ist schon enorm. Also
ist das dieser Druck,
den man hat? Du hast eine gewisse Art und Weise schon Druck, weil jede Beschwerde ist zu viel, ist so. Aber was ich, glaube ich, lernen würde ich nicht nennen, aber dieses, was ich mich dran gewöhnen musste, war an diese Lautstärke in der Küche. Mhm. Also laut, warm, das ist, daran muss man sich wirklich gewöhnen. Weil vorher in meinen Küchen war es immer sehr ruhig. Und hier ist, ich will nicht sagen Partystimmung, aber an diese Lautstärke, es schreit jetzt hier keiner rum oder wird angeschrien, sondern diese allgemeine Lautstärke, das ist schon
kleppert halt, wenn viele
kleppern, ne? Viele sind laut, man muss Spaß haben beim Kochen. Dieses Spaß, wenn der Koch, Mitarbeiter Spaß hat, merkst du das auf dem Teller. Du merkst, ob der Koch das mit Leidenschaft und Spaß macht oder er macht es, weil das ein Job ist. Das schmeckst du, das bin ich auf 100% überzeugt, das siehst du und schmeckst du. Und dieses Wilde, diese vielen Charaktere in der Küche, da musst du auch mit reinwachsen. Klar, ich bin jetzt kein Mauerblümchen, ne? Also ich bin da ganz schnell reingewachsen.
Das glaube ich wohl. Du hast jetzt, also weißt du, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, wie das System Sansibar funktioniert. Und du hast aber diese rhetorische Frage eigentlich gar nicht so ganz beantwortet, aber jetzt eben erahne ich so ein bisschen, weil du sagst, okay, wir haben halt einfach, es ist ein bisschen eine Partystimmung, es ist eine gemeinsame, offenbar eine besondere Teamintensität, ja. Und jetzt kommt jetzt quasi der Herr Petrüßmann, so bist du dann getauft worden, glaube ich, mit deinem Spitznamen, ja. Und muss auch den Jungs mal zeigen, auch, dass er auch was kann. Du hast dich hier beweisen müssen, auch als Küchenchef, oder?
Ja, selbstverständlich. Also du kannst nur mit Leistung überzeugen. Das ist egal, was du vorher gemacht hast. Das ist egal, ob du einen Stern gekocht hast, zwei oder was, oder ob du da Küchenchef warst oder hier. Du musst genauso in der Reihe stehen wie die Jungs, ne? Klar, das ist, du musst mitkochen.
Ist das dann dieses System, Sansibar, dieser Respekt unter Profis, die gemeinsam ein Ziel haben?
Oder? Das ist nicht meine Show hier, das darf man immer nicht vergessen. Klar, einer muss den Hut aufhaben, aber es ist nicht meine Show. Jeder Mitarbeiter in der Küche, jeder Koch, kann hier ein Gericht kochen, kann hier, egal was er möchte, wichtig ist, wir verarbeiten alles. Das ist das Nonplusultra. Das muss immer sein. Aber es ist nicht meine Show hier.
Mhm.
Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das ist diese Philosophie, die Herbert da hat. Man muss sich beweisen. Klar, es gibt einen Küchenchef, es gibt einen Sous-Chef und es gibt Köche. Also das heißt auch nicht, dass der Koch jetzt weniger wert ist als der Küchenchef oder als der Sous-Chef, sondern sein Standing im Team muss man sich erarbeiten. Also das ist, da kann man egal, wo man herkommt. Also ich musste das auch. Also wenn ich nicht funktioniert hätte oder mein Gott, okay, ich sitze jetzt im Büro, mach ein bisschen
Felsen. Dann hätte dich das System wieder ausgespuckt, ne?
System wieder ausgespuckt.
Wie viele Leute stehen in der Sansibar gleichzeitig in der Küche, wenn es richtig brummt?
Ich sag mal mit Köchen, Vorbereitern und Spülern am Tag zwischen 25 und 30.
Das heißt, jeder hat 2 Quadratmeter für sich.
So ungefähr.
Es ist gemütlich. Wir sind ja eben durch die Küche auch und das ist echt eng, ne? Also das ist
ja,
klein und
fein. Ja, aber die 2 Quadratmeter sind jetzt rechnerisch, ne? Also du hast ja, der Küchenblock nimmt auch ein bisschen Platz weg. Du hast ja nur den Gang einmal drumherum. Letzten Endes ist ein bisschen wie U-Boot.
Es ist ein bisschen wie Schiff, ja. Es ist auch von den Mengen und von der Schlagzahl, glaube ich, sehr ähnlich. Es ist sehr funktionell. Es ist, wir haben nicht viel Platz. Jeder Zentimeter in der Küche ist, glaube ich, ausgekostet. Wenn wir irgendwo ein anderes Gerät hinstellen wollen, dann müssen wir lange überlegen. Ist so ein bisschen wie Tetris spielen. Passt das dahin? Passt das nicht hin? Behindert es das System oder ist es funktionell oder funktioniert es? Oder ja, das, man muss immer schauen. Ne? Das ist, wenn die Maschinerie einmal läuft, dann ist das schon, dann ist sie immer, ich will nicht sagen, schwer zu stoppen, aber die Jungs sind ja schon heiß, ne? Das ist schon, und das ist auch ein bisschen so die Philosophie von Herbert oder wie ich jetzt auch ein bisschen verinnerlicht habe. Aber dieses, früher habe ich, glaube ich, als Küchenchef meistens immer Pass und Annonce gemacht und angerichtet und geguckt, dass alles läuft. Hier ist das ein bisschen anders und es hat ein bisschen meine Sichtweise ein bisschen geändert. Ich habe hier die ersten drei Jahre nicht einmal an Annonce gestanden oder am Pass. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern es ist schon sehr komplex da, wenn man das so sieht mit diesem Nagelbrett, mit dem Bong und dem Rutschensystem alle 23 Minuten. Das ist schon, da habe ich auch große Augen erstmal gemacht und geguckt, wie funktioniert das überhaupt? Wie?
Kannst du uns das einmal schildern? Also ich komme nicht mal ganz mit Nagelbrett und Rutsche und so. Und vor allem, es gibt ja gar keinen Pass, es gibt ein Loch.
Es gibt ein Loch.
Das kann man nicht anders sagen. Es gibt ein Loch quasi im Rücken der Thekenmannschaft.
Ja.
Und da müssen dann irgendwie durch 60 Zentimeter so eine Babyklappe, muss da alles raus.
Ja.
Das ist ja, also.
Also am Tag kann man so sehen, jedes Essen hat seinen eigenen Bon. Steht die Tischnummer drauf, steht eine Zeit drauf und steht das Gericht drauf. Und
der Bon kommt dann über eine Software rein oder über einen Zettel?
Also es wird gedruckt.
Kommt ans Nagelbrett.
Es wird gedruckt, wird vom Tresenteam in die Küche gegeben, aufgespießt und dann vorgelesen.
Aber es ist immer noch wie vor 30 Jahren, ne? Ja. Also ich hätte jetzt hier auch eine Software erwartet.
Ja, mit so Produktionsmonitoren. Ja.
Oder eine KI, die hier dann direkt dir sagt, ins Ohr, keine Ahnung.
Sehr, sehr oldschool, dass wir die Bons noch nicht mit Hand schreiben, ist das okay. Einzige. aber das System funktioniert. Und warum sollen wir was am System ändern, was funktioniert? Das wäre der größte. Das ist sehr fatal. Weil jeder weiß, wie funktioniert. Warum soll ich was ändern?
Ja. Und dann nimmst du quasi den Bon zum Teller und dann geht es gemeinsam raus.
Ja,
dann
haben wir, sag ich mal, so ein Nagelbrett von einem Meter mal einen Meter. Das hängt über dem Pass. Links und rechts hängen kleine Nagelbretter. Wie gesagt, jedes Essen hat seinen eigenen Bon. Dann wird es tagsüber, ist es so, im Hochsommer, Bon kommt rein, wird annonciert, Essen geht raus. Also wir in der Küche wissen theoretisch gar nicht, was alles an dem Tisch, klar wissen wir Tisch Nummer 530 oder Tisch 2, 3, 4, 5, aber wir annoncieren, Essen geht raus, Bon dran, fertig. Also wir können da auch nicht sagen, tagsüber, wir ziehen es zusammen oder klar, wenn es von der Schlagzahl geht, dann ziehen wir schon zusammen oder machen, denn, sagen wir, wenn zu viele große Fische reinkommen, wie Babyboot, Lude
im Ganzen. Weil das ist ja kompliziertes Zeug. Also ihr schickt ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, Spaghetti Bolo raus, sondern ihr macht ein Babyboot in einer riesen Pfanne, ein ganzer Fisch. Das ist ja nicht irgendwie in 2 Minuten zusammengesetzt, wie in der Mensa oder sowas, wo ich Schnitzel Pommes kriege.
Ja, aber tagsüber kann es schon sein, dass ihr mal 10 Minuten auseinander esst, weil es einfach von der Schlagzahl halt nicht möglich ist, das so zusammenzuziehen. Wenn es zu viel große Fische, dann machen wir Rutschen. Rutschen heißt, die Rutsche dauert 23 Minuten. Wird also, die Gerichte werden sortenrein annonciert. 3 Lude mehr im Ganzen, 3 Schnitzel, 2 davon dafür. Und dann läuft der Wecker runter und knapp bei 10, der Ludemer braucht so knapp 14, 15 Minuten beim Braten, gehen dann im System die großen Fische zuerst, dann die kleinen Fische, Pasta, Pfannen und zum Schluss gehen das Gebackene, die Schnitzel raus, weil wir die Grillplatten, die ein bisschen tiefer sind, für die Schnitzel brauchen. Deswegen muss vorher alles raus sein, was Fisch, Fleisch ist. Deswegen kommt Schnitzel immer als letztes. Und wenn bei Null ist, müsste alles raus sein und dann wieder annoncieren wir nochmal weiter oder wir machen die nächste Rutsche. Und dieses Rutschensystem funktioniert so, dass der Mitarbeiter, der weiß ja gar nicht, was der Tisch alles ist. Der weiß nur, ich muss jetzt 3 Lude mehr braten, der nächste weiß, ich muss 6 Schnitzel machen und der andere weiß, ich muss 3 Mozzarella machen. Und dann kommt das alles vor, der Annonceur hat einen Pass vorne, also das Bonbrett. Nimmt die Bons, macht an die Mozzarella den Bon dran, stiebt raus. Der Kellner weiß, okay, ich muss an Tisch 4 rennen, stellt die 2 Mozzarella hin.
Und dann ist quasi ein Koch verantwortlich für 1 oder 2 Gerichte. Also einer macht dann den ganzen Tag Schnitzel und der ist dann der.
Ja, der Griller macht die ganzen Fleischsachen.
Okay, also so als
wir haben 2 Griller, einen Fisch, ein Fleisch. Wir haben 2 Mann auf der kalten Küche. Wir haben im Dessertbereich für Kaiserschmarrn. Wir haben, ich sag mal, 3 Mann auf dem Entremetier. Davon einer ist der Annonceur. Sommer mit 2 auf der Nudelposten, wir machen den ganzen Tag Pasta und Gambapfanne und das Ganze. Und dann noch Asia-Posten, Vorbereitung. Ja, das sind so unsere Posten.
Aber was genau machst du dann? Du hast ja gesagt, früher standst du am Pass und hast mit annonciert und so weiter. Das machst du nicht. Du kochst ganz normal mit, hast du eben gesagt. Aber du bist schon in der Nähe des kleinen Lochs da.
Ja, also meistens mache ich tagsüber Vorbereitung oder stehe mit auf dem Posten, je nach Mannschaftsstärke, je nach Aufkommen. Und abends stehen wir, also entweder mache ich ein Gericht von hinten, also jetzt irgendwie was anderes, oder mal ein Gericht für 2, ob es eine Kalbsachse für 4 oder ein Lammrücken für 2 oder ein Stripline, Strindberg am Stück gegart. Sowas läuft dann meistens von hinten aus der Vorbereitung. Oder ich stehe vorne auf der Nudel mit, oder es gibt auch mal Tage, da mache ich auch Annonce, wenn es sein muss, aber in der Regel stehe ich da.
Aber du bist der Libero sozusagen, ne? Oder? Kann man das so sagen?
Ja.
So klingt das ein bisschen. Also du kannst theoretisch jeden Posten.
Ja.
Ja. Auch Spüler.
Wenn es sein muss, machen wir alles.
Cool.
Das ist immer ganz wichtig. Das ist, bis jetzt kam es noch nicht vor, aber wenn es sein muss, wir helfen überall. Wir machen alles. Also in der Küche auch so. Wir sind Mitarbeiter, die machen halt sehr gerne Grill. Dann teilt man sie halt darauf ein. Aber wir sind da sehr flexibel. Müssen wir auch sein, weil wir bei dieser Mannschaft, es gibt Urlaub, es gibt krank, es gibt Nebensaison, es gibt Hauptsaison. Jeder ist ja vielseitig einsetzbar.
Und wie schafft ihr es in so einer Situation, das dann auch wirklich tagtäglich konstant rauszubringen, das Essen? In der gleichen Qualität, in der gleichen Menge, mit dem Wissen, ich habe heute wieder 1000 Essen vor mir. Wie schafft man das?
Ich glaube, das ist eigener Anspruch, der sehr hoch ist. Und natürlich haben wir auch ein Chef, der jeden Tag da ist, der jeden Tag isst bei uns, der das vorlebt, der das früher selbst in der Küche stand, miterlebt hat. Und das ist für ihn die Sache, dieser Qualitätsanspruch, den die Mitarbeiter uns haben, der ist sehr, sehr hoch.
Und wie schaffst du es als Küchenchef, die Motivation in deinem Team immer wieder hochzuhalten? Bei einem locker wahrscheinlich 10-Stunden-Tag?
Man muss Spaß haben, man muss Spaß vermitteln, man muss erleben, das ist immer sehr schwer zu erklären, aber man muss das einfach mal miterleben, wenn das, man muss jedem das Gefühl geben, dass es auch wichtig ist, dass jeder ein Stück dazu beiträgt, das ist, wie gesagt, das ist nicht meine Show hier.
Finde ich übrigens einen ganz tollen Satz, ist nicht meine Show.
Ist es so, das ja. ist.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das, was ist, was auch viele Hörer, wenn in der Branche viel gehört, dass viele Hörer auch gerne mal erleben würden. Kann man das bei euch mal einen Tag Teil des Teams werden? Oder geht das auf gar keinen Fall, weil der stehst du halt sowieso im Weg. Aber ihr müsst ja auch irgendwie mal neue Leute reinholen. Also es kann ja nicht, die Sansibar gibt es jetzt so lange, da sind ja nicht alle seit Tag 1 dabei. Ihr müsst ja auch mal neue Leute reinholen. Du bist ja auch neu dazugekommen. Also wie ist das, wenn man dann da anfängt? Kann ja auch nicht daneben stehen, dafür den Platz habt ihr ja gar nicht.
Nee, aber wir sind eigentlich so gut aufgestellt, dass man, wenn man neu anfängt, dass man schon gut eingearbeitet wird. Kochen ist ja auch kein Hexenwerk. Also man lernt recht schnell, man sieht recht schnell, wie es funktioniert, weil jeder in der Küche weiß, was er zu tun hat. Jeder weiß, welche Rädchen drehen muss oder wie was funktioniert. Und wenn man Interesse hat, dann lernt man das recht schnell.
Mhm.
Also wir kochen auch nur mit Wasser.
Ja, aber ich glaube tatsächlicherweise, was vielleicht auch ein Ding ist, und das habe ich gehört so von dem einen oder anderen, mit dem ich mal mich im Vorfeld unterhalten habe, die sagen, zum einen, in der Sansibar wirst du in der Küche sehr ordentlich bezahlt. Und zum zweiten, dieses Material, die Ware, die kommt, ist sehr gut. Ihr spart da nicht irgendwie am Fleisch oder kauft die Tomaten billig aus China ein oder sowas, nein, sondern das ist einfach, du hast Profis da und du behandelst die gut und die kriegen das richtige Werkzeug, das richtige Material. Und dann kannst du auch in der Küche richtig schaffen, oder?
Ja, Qualität ist das oberste Gebot. Ich will nicht sagen, dass Qualität manchmal über Preis geht, aber es ist so. Es ist das Qualität an Fleisch, an dem Fisch, das ist das Allerwichtigste, das merkst du auf dem Teller. Dass wir top, wir haben natürlich den Vorteil, dass unser Chef sagt, wir sollen nur das Beste vom Besten verarbeiten, weil wir können das auch, weil wir natürlich auch den Preis dafür nehmen können oder müssen halt auch teilweise. Da ist immer eine Mischkalkulation. Aber da wir diese Mengen auch abnehmen, haben wir natürlich eine ganz gute Preisstruktur.
Ja, und ihr habt wirklich, also wir hatten ja gestern das Vergnügen, dass Andreas und ich hier essen durften und ich hatte ein Stück Kabeljau und ich habe mich gewundert, weil das Ding war halt richtig dick, der hatte 5 Zentimeter, das war nicht irgendwie so ein kurz vor der Pubertät aus dem See gezogener Dorsch, den man noch so ein bisschen aufgeblasen hat, so das war ein richtiges Biest und ich habe mich unglaublich gefreut, dass ich so ein geiles Stück Fisch bekommen habe. Also das ist wirklich so, dass man das offenbar merkt, ja, dass dann auch mit dem Durchsatz, mit dem Namen, den ihr habt, da offensichtlich Qualität auch, weil man könnte ja auch sagen, hey, der Name ist so gut, wenn wir ein bisschen nachlassen, ist doch auch nicht schlimm. Das ist ja trotzdem noch die Sansibar.
Das funktioniert nicht. Also sobald, wir sparen nicht an der Qualität. Das ist auch gewachsen, wenn man überlegt, mit dem Fischhändler arbeiten wir so über 20 Jahre zusammen, vor meiner Zeit schon. Und der weiß genau, dass er uns nur das Beste vom Besten schicken darf. Und da passiert auch wirklich, also das ist ungelogen, also in den 5,5 Jahren, da musste ich zweimal was sagen, was uns nicht gefallen hat. Oder dann wird es aber sofort geändert. Also das ist wenig, das ist nicht zählbar. Und wir werden schon selektiert, klar, dadurch, dass wir auch so viel abnehmen an Menge, ist das natürlich auch immer für jeden Lieferanten ist das immer sehr interessant hier auch zu liefern. Natürlich, der Druck ist hoch, auch für den Lieferanten, dass er uns, ich sag mal, keinen Scheiß schickt oder dass er uns wirklich nur die beste Qualität schickt.
Mhm.
Und das ist in der Menge ist das schon sehr beeindruckend, was wir da alles bekommen. Ne? Und
wie viele Lieferanten hast du hier?
Nicht so viele. Also wir bündeln das natürlich auch, weil wir auch nicht den ganzen Tag Zeit haben, am Telefon zu hocken und zu gucken, was sind, wenn ich alles zusammennehme, 10 Lieferanten in der Küche.
Würde man wahrscheinlich mehr erwarten. Also gerade du kommst aus der Sternewelt. Ich weiß noch, ich habe selber mal unter Jens Rittmeier im Budersand gearbeitet. Der hatte allein fürs Frühstücksbuffet hatte der 50 Lieferanten.
Also, ja, da sitze ich aber nur noch im Büro und fange an zu telefonieren. Und das ist hier, ich habe kein Büro.
Ja.
Also das ist so, er hat gesagt immer, der Koch muss nicht im Büro sitzen, sondern er muss am Herd stehen. Das ist, ja, das ist...
Du hast eben gesagt, Herbert Sekler kommt hier jeden Tag rein, er ist hier, er ist da, er ist präsent. Was macht das auch mit den Mitarbeitern, wenn so ein Mensch wie Herbert Sekler jeden Tag hier ist?
Er lebt es. Also er lebt es, glaube ich, seit 47 Jahren jetzt. Ich glaube, wir sind im 47. Jahr. Und er ist jeden Tag da. Er probiert, er isst, er läuft durch die Küche. Er ist immer präsent. Wenn du ein Anliegen hast, gehst du zu ihm. Du kriegst sofort eine Antwort, nämlich ja oder nein. Bei uns gibt es sehr kurze Wege. Mhm. Also egal, was man braucht, was man möchte, Wir müssen keine 3 Anträge stellen oder durch 5 Büros laufen, um was zu bekommen, sondern man geht zu Herbert oder zu Niklas, zum Juniorchef, und ich kriege eine Antwort. Sofort. Also ich habe letzte Woche, ich brauche ein neues Element in der Küche, ein Herd, der hat es jetzt langsam hinter sich. Und dann kümmert man sich schon natürlich im Vorfeld drum, was es kostet, wo er herkommt, wann er geliefert wird. Dann geht man zu Herbert oder zu Niklas und sagt, du merkst, wir haben ein Problem mit dem Herd, der ist durch. Und dann sagt er, ja, okay, hast dich gekümmert, ja, hier ist das Angebot, ist der Preis, würde dann kommen, dann kriegst du, sehr gut, bestell.
Ja.
Und dann kommt der und dann muss ich nicht noch 15 Angebote irgendwo einholen. Und das ist ja, das hat viele Vorteile, diese kurzen Dienstwege. Also das ist, weil er hat halt die Familie, wie gesagt, Herbert und Niklas, die sind jeden Tag da. Man muss jetzt nicht am Wochenende warten, die haben jetzt frei, sondern ich kann erst Montag mit ihnen sprechen. Nee, geh raus, frag Chef, wie sieht das aus, können wir das und das machen? Ja. Oder ja, vieles läuft einfach, weil es so läuft, wie es immer läuft. Wie gesagt, das ist eigentlich kein Satz, den ich toll finde.
Aber auch die Gäste erwarten wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gesicht Herbert Seckler, oder?
Ja. Er ist halt, wie gesagt, das ist, er ist Sansibar, ne? Das
ja.
ist.
Ja, genau, er ist Sansibar, ja.
Er ist, ich will nicht sagen, ja, er ist es da.
Es klingt aber auch alles fast mehr nach Familie als nach Firma. Also es klingt sehr nach so einer eingeschworenen Gemeinschaft und so weiter und so fort. Jetzt, ich habe es ja vorhin schon einmal erwähnt, woher kommt dann dein Name, der Petrüßmann? Weil Petrüß ist ja dann nach dem Wein, oder? Wie passt das jetzt dazwischen? Bist du der dann abends immer erstmal ein Glas trinkt, oder?
Nein.
Also man muss dem Hörer vielleicht sagen, den Petrüßmann, den haben wir gestern erfahren, als wir hier essen waren. Dann müssen wir vielleicht auch die andere Story erzählen.
Die kommt später, ja. Vom Conti Ali meinst du, ja? Ja, sollte er vielleicht tun, wirklich, ist gut.
Er hat gesagt, die können wir erzählen.
Ja, er wird sich freuen, der Ali.
Wir haben immer sehr viel Spaß in der Küche und die Jungs, also bei uns herrscht hier absolutes Alkoholverbot für Mitarbeiter. Das ist
auch zum Feierabend.
Auch zum Feierabend.
So das obligatorische
Bierchen gibt es nicht. Nein. Ja. Das ist immer ganz wichtig und auch Herbert ist das wichtig. Und ich will nicht sagen, es gibt mal Ausnahmen, aber ich wurde mal eingeladen, war dann auch Feierabend, auf ein Glas Rotwein, einen sehr guten Stammgast. Und das war halt eine Magnumflasche Petrus. Das trinkt man jetzt auch nicht jeden Tag, oder?
Die Magnumflasche Petrus steht bei euch auf der Karte mit?
Ich glaube 9000.
Okay.
Also ich habe gestern einen Jahrgang normale 075er Flasche für 13,5 gesehen.
Ja.
Aber du hast gesehen, oder müssen wir nochmal die Spesenabrechnung irgendwie?
Nein.
Gott sei Dank.
Alles gut.
Ja. Und dann durfte ich halt mal ein Glas mittrinken, ne? Und klar, sowas bleibt natürlich auch nicht in der Küche verborgen. Und dann machen die Jungs sich natürlich auch einen Spaß daraus.
Deswegen Petrus Mann.
Ja, ich habe dann sehr kreative Jungs in der Küche, die jetzt auch so mit KI arbeiten und einen eigenen Comic für mich erstellt haben, mich als Superman. Da stand halt nicht Superman drauf, sondern Petrus Mann. Und es war sehr amüsant. Und da sieht man auch mal, dass Spaß ist in der Küche ganz, ganz wichtig. Das ist, man muss vieles laufen lassen, Spaß haben, Spaß mitmachen. Das gehört dazu.
Wen gibt es dann noch in der Küche, wenn es den Petrus Mann gibt? Habt ihr so eine richtige Superhelden-Kombo da?
Nee, bis jetzt, es sind alle Superhelden in der Küche. Aber ich bin der Erste, der einen Comic gekriegt hat.
Gut. Und uns hat er das Ganze verraten, der Conti Ali. So, Conti woher Ali. Kommt jetzt Conti Ali? Also ich kannte aus meiner Jugend, kannte ich Conti von dem Bierträger, den man hatte. Aber ich glaube, in der Sansibar wird niemand nach einem Bierträger benannt.
Nee, also das ist, eigentlich ist das, ja, das heißt eine witzige Geschichte, aber
eine teure auf jeden Fall.
Eine teure Geschichte, ja. Klar haben wir bei uns Romani Conti auf der Karte.
Ja.
Von dem Wein gibt es natürlich verschiedene Qualitätsstufen. Und wir hatten einen Gast oder Gastro-Kollegen. Die hatten eine Flasche DRC, also Domain Romani Conti bestellt. Ich sag mal, etwas günstigere.
Aber auch die war schon.
Also die war auch schon
normalsterbliche teuer.
Für Wein sehr teuer, aber für Romani Conti halt also etwas normalere. Und das funktioniert bei uns auch mit Bons. Wird boniert, wird aufgespießt. Tresenmitarbeiter geht runter in den Weinkeller, holt die Flasche hoch. Normal wird dem Gast dann präsentiert. Der Gast wollte das aber blind verkosten, weil er seine Kollegen überraschen wollte. Also waren viele Umstände, die dann zusammenkamen, dass es dann so passiert ist, wie es passiert ist. Der Tresenmitarbeiter hat nicht richtig geschaut, hat die falsche Flasche Romani Conti hochgeholt. Es wurde dekantiert. Der Gast hat es natürlich nicht nachkontrollieren können, weil er halt passiert, sind alle nur Menschen. Wir haben es dann getrunken und dann sagt der Gast, oh, kann ich die Flasche mal sehen? Ich will gerne ein Foto machen. Brachte, ja, Ali Alexander, brachte die Flasche an den Tisch und der Gast wurde halt kreidebleich.
Weil der falsche Conti.
Weil halt, es war ein Conti, aber es war halt Conti. Und das so die höchste Qualitätsstufe von Romani Conti. Da liegen wir dann im Preisunterschied fast von, ich sagen, 5.000 Euro. Aber in diese Region geht es dann.
Das ist so das, wo auch ihr nur eine Flasche pro Jahrgang bekommt, ne? Mehr gibt's nicht.
Die gibt es jetzt nicht kistenweise.
Ja. Und ja. Conti Ali sagte dann, er hätte sich am nächsten Tag dann auch persönlich bei Herbert entschuldigt für diesen Fauxpas und Fehler. Und Herbert hätte wohl zu ihm gesagt, ja, okay, machen wir Hälfte, Hälfte.
Ja.
Und dann sagte Conti Ali, oh, okay, Chef, wenn das die Strafe ist, okay.
Einwand, war ein Spaß.
Das dann schon, sind so Geschichten, die das Leben schreiben.
Ja, aber es zeigt so ein bisschen, glaube ich, auch, welcher Vibe bei euch herrscht. Also wie das
passiert abläuft. Halt vieles, also sind viele Sachen passiert. Normal, wenn er nicht blind verkostet hätte, hätte der Gast gesehen, nee, die möchte ich nicht. Also das habe ich nicht bestellt. Also da sind viele in der Kette, passiert auch bei uns. Das ist jetzt, sowas darf natürlich nicht jeden Tag passieren. Passiert auch nicht jeden Tag. Und ich sag mal, Ali und ich, wir sind die nördlichsten Leverkusen-Fans.
Er ist auch.
Ja,
es gibt auf der Insel zwei Leverkusen-Fans.
Zwei. Ja.
Aber und ihr seid Leverkusen-Fans jetzt schon lange oder erst seit
Alonso? Wir gehören noch nicht zu den Erfolgsfans dazu. Wir sind schon länger.
Aber habt ihr auch schon einen Fanclub, Sylter Fanclub Bayer Leverkusen gegründet?
Nee, es sind genau zwei Mitglieder der Fanclub.
Ja, ich glaube, ich habe ja selber hier mal auf dieser Insel gearbeitet und ein Pius Regli von Manipal, der hat, glaube ich, hier mal den nördlichsten Skiclub gegründet.
Kampener Skiclub.
Kampener Skiclub, ja. Also von daher könnt ihr doch auch.
Ja, aber wir sind, wie gesagt, wir sind, ich glaube, die nördlichsten Leverkusen-Fans. In Deutschland. Wird immer viele Witze gemacht über Leverkusen, aber ja. Vor zwei Jahren haben wir das widerlegt.
Das kann ich gar nicht verstehen, dass es irgendwie viele Witze über Leverkusen gibt, aber na gut, so ist das eben.
Ja. Ja, und so ist halt dann, nachdem ich dann halt Petrusmann getauft wurde, sage ich, dann passt aber auch Conti Ali ganz gut.
Ja, das muss man in der Tat sagen. Ist schon krasses Cool. Ist wirklich beeindruckend und vielleicht auch ganz gut, wenn wir das an der Stelle noch so ein bisschen sacken lassen und nochmal einmal ganz kurz die Werbung einspielen. Dann können wir uns den Wein leisten hier. Wer kennt sie nicht? Gia Pizza findet in fast jeder Küche einen Platz. Und das nicht ohne Grund. Durch die traditionelle Teigführung über 48 Stunden, das muss man sich mal vorstellen, wird der Teig luftig, lecker und einfach einmalig. Jede Pizza wird von Hand geformt und bei über 400 Grad auf Stein gebacken. Genauso, wie es sich für eine Pizza aus Neapel gehört. Jetzt neu, die Napoli-Linie mit 4 Varianten, die noch authentischer gebacken werden. Was das heißt? Der Teig fermentiert noch länger, wird rustikal per Hand ausgerollt und bei der Margherita wird der Mozzarella direkt mitgebacken. Das Ganze bei über 450 Grad, mehr Napoli geht nicht. Die 4 Varianten, die Teigkugel Napoli, also purer Teig für alle, die selbst belegen wollen, dann Pizza Pomodoro Napoli, Pizza Margherita Napoli und ganz neu, die erste Pizza Bianca Napoli. Belegt mit Mozzarella, inspiriert vom Bianca-Trend aus Neapel. Und wer mag, ergänzt mit Pesto, Rucola oder Grillgemüse. Einfach buonissima. Und wer es lieber auf die Hand mag, schon mal den Gia Pizza Borsalino probiert? In Social Media, auch bekannt als Panuozzo, gibt's als Naturversion zum Selbstbelegen. Oder schon fertig in 3 Sorten. Kurz in den Kontaktgrill oder in den Ofen und fertig ist der perfekte Snack klassisch mit Tomate Mozzarella. Oder modern mit Schokocreme und Mandel als Dessert. Familie Giannini sagt, buon appetito. Bevor wir vielleicht gleich noch so ein bisschen mehr über die Sansibar auch als Marke sprechen, über diese Idee, das auch zu skalieren oder in die Welt zu tragen und sowas. Du hast eben über den Kaiserschmarrn gesprochen. Und das ist so ein Gericht, das jeder kennt. Genau wie viele andere Dinge, die es hier auch gibt auf der Karte, die man woanders auch schon gegessen hat. Aber ich habe gestern zu meinem Essen, ich sage, weißt du, ich war so oft auch in Bayern, ich war im Allgäu, ich war in Österreich. Ich habe noch nirgends einen Kaiserschmarrn gegessen, der besser war als eurer. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch die Sansibar so ein bisschen ausmacht, dass egal, was ich bekomme, das ist nicht super exklusiv und ultra besonders und keine Ahnung, einen Fisch, den ich noch nie gehört habe, mit einer peruanisch-neuseeländisch inspirierten, was weiß ich was, ja, sondern es sind viele Basics, aber die in extrem gut. Diese Kunst des Einfachen. Wie kriegt man das auch hin, dass das für die Leute, die das kochen, im Kopf spannend bleibt, dass die nicht sagen, ich stumpfe jetzt ab, ja, nach dem Motto, ich habe jetzt meinen 27.000. Kaiserschmarrn, den ich hier machen muss. Wie geht das?
Das ist, wie du schon sagst, in der Einfachheit liegt die Kunst, dass dieses nicht komplizierte, nicht, wie das Produkt überzeugt bei uns, immer ganz, ganz wichtig, die Qualität, aber diesen Anspruch an sich selbst zu haben, wir haben einen Mitarbeiter, der macht den ganzen Tag nur Kaiserschmarrn, wirklich, die Massen werden immer frisch aufgeschlagen, also Probestell, wir machen keinen Kaiserschmarrn vor.
Wie, ihr schlagt den Teig frisch auf?
Ja.
Jedes Mal?
Also jetzt nicht für jede Portion, aber wir machen dann immer, was sind da so eine Wanne sind, was passt da rein? 20 Portionen, wenn dann halt 60 Portionen aufgeschlagen und dann sind die innerhalb von Stunde weg, sag ich mal.
Wie viele Portionen Kaiserschmarrn gehen hier in der Hochsaison?
Viel. Viel. Also wer annonciert durch? Also es gibt einen Mitarbeiter, der macht den ganzen Tag nur Kaiserschmarrn. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir dann das aufteilen müssen, auf eine andere Plansche, auf eine andere Grillplatte zu gehen. Also wir machen das im großen Stil, weil wir irgendwann nicht mehr hinterherkommen, diesen Kaiserschmarrn. Also in der Zeit, wo wir uns das vorgeben, 20 Minuten, das pünktlich rauszukriegen. Deswegen müssen wir manchmal dann, wird es aufgeteilt auf den nächsten, dann kommt dann, wir haben drei, also wir haben vier Grillplatten in der Küche, zwei, eine für Fisch, eine für Fleisch, eine für Kaiserschmarrn und eine ist so ein Allrounder, der steht da, da halten wir mal was warm oder stellen was hin. Die wird dann aktiviert und dann wird dann auch Kaiserschmarrn gemacht. Und dann sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit und dann kommen wir auch wieder in der Menge raus, weil wir machen keinen Kaiserschmarrn vor. Wir frieren nichts ein, wir tauen nichts auf, sondern er wird auf Bestellung frisch gemacht. Das ist, und der macht den ganzen Tag nichts anderes.
Ich glaube, das ist auch ein Teil dieses Qualitätskonzepts, dass ihr eben nicht die Dinge vorbereitet und dann quasi nochmal regeneriert.
Sondern das ist wie bei Sushi. Das ist, wir rollen jede Rolle frisch. Klar ist der Reis gekocht. Ja, okay. Der Knuspergamba ist paniert. Aber
ihr kocht den Reis auch selber, oder?
Ja, ihr macht. Morgens wird der Reis frisch gekocht. Die Gambas werden paniert. Die haben wir. Und wenn du jetzt einen Knuspergamba bestellst, wird er frittiert. Die Rolle wird gemacht, dass sie auch warm an Gas geht. Mhm. Und die wird nicht vorgerollt und warm gehalten und dann aufgeschnitten, dass es entspannt ist. Nein, es wird dann angefangen, wenn der vorne annonciert. Ob dann wird der Thunfisch aufgeschnitten, der wird nicht vorher aufgeschnitten. Mhm. Oder das Brot wird alle 20 Minuten frisch gebacken. Das ist so, das sind Abläufe, die laufen automatisch. Wenn ich daraus dann ändere, dann bricht das ganze System zusammen. Und das ist halt auch diese Kunst, diese Qualität, die der Gast, ich will nicht sagen unbewusst merkt, aber er spürt es. Er sieht es auf dem Teller, es sieht immer frisch aus, der Knuspergamba dampft noch, der geht an Gas. Das ist super. Also wir rollen nichts vor. Mhm. Wir haben diese Manpower, dieses Qualitätsdenken, Manpower, Zusammenhalt in der Küche, dass wir das schaffen. Das meistens in der irgendwann kommen wir auch an unsere Grenzen. Also wäre gelogen, wenn es heißt, wir kommen an unsere Grenzen. Also in dem Hochsommer sind wir da schon an gewissen Tagen, Wochen kommen wir an unsere Grenzen. Und wir dürfen auch was aussagen. Wenn was aus ist, ist es aus. Und wenn halt mal, klar, es gibt diverse Produkte, die sagen, kann ich nicht aussagen oder werde ich auch nicht aussagen, es gehört Kaiserschmarrn dazu oder Currywurst oder Sahnemöhren, Champagnerkraut, das sind so Klassiker, Senfsoße, das darf nicht ausgehen. Darf einfach nicht ausgehen. Aber wenn heute Abend mal keine Lachsforelle mehr auf der Karte ist, dann ist sie halt nicht mehr da. Dann gibt's halt eine Lude mehr im Ganzen. Und wenn der aus ist, haben wir immer noch ein Babybutt oder eine Seezunge oder einen Angeldorsch. Also ist ja nicht so, dass wir keine Alternativen haben. Wir haben ja immer eine Alternative. Und gestern Abend war der Lude mehr im Ganzen aus. Weiß nicht, ob ihr gestern einen essen wolltet, aber heute kommt neuer. Und so sieht halt der Gast auch, dass wir schauen schon, dass wir wenig aussagen, aber wenn mal was aus ist, ist es aus. Da geht das auch nicht die Welt von. Und wenn das nicht gerade in der ersten halben Stunde passiert, wo wir aufhaben, ist alles gut.
Und ich glaube, das versteht auch jeder Gast hier, oder?
Ja.
Gerade so, wenn man auch in dieser Atmosphäre ist, in dieser Urlaubsatmosphäre. Wir haben gestern auch gesagt, man fühlt sich irgendwie sofort, wenn man hier sitzt und abgeholt wird vom Kellner, in dem Fall von Alexander, fühlt man sich gleich irgendwie wie im Urlaub und man ist entspannt. Ne? Und man verzeiht Fehler auch. Ja. Ne? Oder
wenn was passiert, wir sind alle nur Menschen. Es passiert mal was. Aber wir sind im Wiedergutmachen auch sehr gut.
Sebastian, ich würde jetzt nochmal an einen typischen Sommertag in der Hochsaison im Sommer zurückkehren. Kannst du uns beschreiben, wie so ein Tag in der Hochsaison bei euch abläuft? Wann fangt ihr an? Wie steht ihr mit 30 Köchen auf 60 Quadratmetern? Und wie geht das? Wie funktioniert das Ganze eigentlich?
Ja,
wie brutal ist so ein Tag auch für euch als Köche?
Ja, und habt ihr eine Schicht mit den Köchen oder habt ihr dann im Grunde
zwei Schichten? Also theoretisch haben wir drei Schichten. Die Vorbereiter kommen um 8.
Okay.
Die fangen an, Lauch zu schneiden, die Abendsalate, die Salate vorzubereiten. Dann wird jeden Tag der Salat frisch geschnitten, frisch gewaschen.
Schnippeln und
wir haben keine ganzen Schnibbelwaren, wir kaufen keine Schnibbelware, sondern wir schneiden alles selbst. Wir putzen Salat jeden Tag frisch. Wir kaufen keine geschnittenen Salate abgepackt, sondern wir kaufen ganze Salatköpfe, die werden geputzt, gewaschen, geschnitten. Jeden Tag frisch. Wir fangen an, die Sahnemöhren, die werden per Hand gehobelt, weil sie am schönsten sind, über eine Mandoline zu hobeln, als durch eine Maschine zu lassen. Wir haben keinen Bruch in den Karotten. Wir haben ganze schöne Karottenscheiben. Das sind alles Sachen, die passieren morgens. Die werden vorbereitet. Die werden dann, wir fangen meistens um 10 an. Dann fangen wir an, Tagesessen und Spezialvorbereitungen, die Posten aufzubauen.
Und dann erste
Lebensmittel hinzustellen. Wir hatten ein Gulasch zu kochen, was mittags auf der Karte ist, am besten Kessel frisch auf dem Teller, frische Paste abzukochen, ja, alles vorzubereiten. Die nächste Schicht kommt um 12, das sind meistens auch die Jungs, die nur am Herd stehen und kochen. Und dann wir schieben immer nach, die rufen ab, wir schieben nach. Und ich glaube, wir haben im Sommer überlegt, wir haben mal 450 Sitzplätze, wenn alles belegt ist, da auch drinnen und draußen einen tollen Sommertag, die sitzen dann um 12 da, wir haben Hunger. Dann geht die erste Welle los, ne, und dann rattert das. Und wenn das System einmal loslegt, dann annonciert er auch wirklich durch. Es kommt neu, es kommt neu, es kommt neu und redet den ganzen Tag. Jeder hört das, was er hören muss und dann nimmt das so seinen Lauf. Und
läuft im Sommer alles nur über Reservierung oder?
Nein, tagsüber reservieren wir nicht.
Okay.
Wer kommt, der kommt.
Und wer einen Platz kriegt, kriegt einen Platz.
Richtig. Dann stehen
wir haben überall Plätze. Also es gibt auch Tage, da holen wir noch Tische hoch, wenn wir merken, okay, dann bauen wir da nochmal einen Tisch auf und hier nochmal einen Tisch. Also Herbert Socker oder Niklas ist keiner, der Gäste wegschickt. Ja, es gibt auch mal Schlangenbildung, also draußen, wenn alles voll ist, ist es voll. Also, wie gesagt, und wenn wir keinen Platz mehr haben, irgendwo einen Tisch hinzustellen, haben wir halt keinen Platz mehr. Und irgendwann nutzt man auch die Treppe vorm Restaurant, da wird dann auch gegessen und getrunken. Dann steht dann auf dem Bon irgendwie linke Seite Treppe, Mann mit Käppi. Also, ja, also wie
gesagt, ehrlich, das Käppi abgenommen.
Ja. Das macht diesen Charme halt Sansibar aus. Ne? Und
essen denn hier unten im Weinkeller auch manchmal Gäste? Ich habe gehört, es gibt so
selten
Leute, die so ins Separé wollen, so auch mal vielleicht Promis, die sich gerade kennenlernen und so. Stimmt das oder ist das Legende?
Hier ist viel Legende und vieles muss auch Legende bleiben.
Aber jetzt mal Wahrheit oder Pflicht. Ist das hier so eine kleine Fummelbude, wo dann hin und wieder auch mal irgendwie Promis sich näher kommen?
Gab's schwer schon? Zu sagen, da ich in der Küche stehe, weiß ich nicht, was hier unten passiert. Ja. Wenn die Weinflaschen sprechen könnten, ne?
Oh, ja. Hätten sie viele Geschichten zu erzählen, meinst du?
Vielleicht.
Okay.
Und das ist so.
Ich glaube, das gibt's aber überall. Also, wo gerade bekannte Menschen, die einfach irgendwo in der Ecke sitzen wollen und nicht gesehen werden wollen.
Ich glaube, das ist auch nicht einfach, als Prominente irgendwo essen zu gehen. Manche können da vielleicht besser mit umgehen, andere weniger. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so prominent. Das ist, kann auch normal ins Restaurant gehen.
Also von dir wollen die Leute gar kein Autogramm, meinst du?
So schlimm ist es noch nicht.
Okay, sehr gut.
Weil du bist ja nicht die Show.
Richtig. Ja,
aber dennoch, die Sansibar ist das erfolgreichste Einzelrestaurant Deutschlands mit angeblich mehr als 24 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und natürlich kommt man irgendwann auf die Idee, das Ganze zu skalieren. Aber es scheint, als wäre es gar nicht so einfach, die Sansibar nach Berlin, Düsseldorf, München oder Stuttgart zu bringen und dort zu etablieren. Von London und Paris mal ganz zu schweigen. Warum kann ich die Sansibar kopieren oder woanders nochmal aufmachen?
Das fängt, glaube ich, damit an, es gibt nur einen Herbert.
Ja, aber es gibt noch einen Niklas.
Richtig. Aber
die kannst du auch nicht versetzen, meinst du?
Die beiden kannst du nicht kopieren. Und ich sage mal so schön, Emotionen kannst du auch nicht kopieren. diesen Vibe, diese, ja, hier oben stimmt vieles, der Blick auf den Spielplatz, der Blick zum Meer, dieser Charme dieser Holzhütte, wenn man das vielleicht zum ersten Mal sieht. Bei uns ist nicht alles perfekt. Bei uns sieht nicht jedes Stück Holz gleich aus oder genormt oder ist vieles Marke Eigenbau. Ich sag mal, das lebt alles. Also ich glaube, die Küche, die ist ja die, allein bei uns in der Küche, das ist ja eine selbst zusammengestellte Küche. Also die kannst du so nicht kaufen. Also das ist dann hier mal geschweißt, da noch ein Stück rein, hier noch ein Regal. Und das ist genauso im Gastraum vorne. Das ist, du kannst Emotionen nicht kopieren. Und ich sag mal, Familie Seckler kann sich jetzt auch nicht aufteilen, dass sie in Stuttgart, Düsseldorf, München, Paris gleichzeitig ist. Das funktioniert nicht. Und daher, ich glaube, das hat er sich erarbeitet, diesen Status, dieses, das ist sein, ich will nicht sagen, Lebenswerk hört sich immer schwierig an.
Aber doch, das kann man
nicht Lebenswerk sagen. Lebenswerk kann man schon, ja. Ich glaube, er sieht das nicht so, aber er lebt es jeden Tag hier. Und wenn du dann jemand, der jeden Tag im Restaurant da ist, der dieses hier lebt oder selbst auch in der Küche stand, der das hier aufgebaut hat, aus einer kleinen, ich habe Fotos gesehen, wie es früher hier aussah, das hat er nichts mit dem zu tun, was es jetzt geworden ist. Er hat gewachsen und er hat viele richtige Entscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt weit aus dem Fenster nehme, aber klar, wir haben jetzt auch nicht so keine Abteilung, Controlling. Hm. Die haben mir vielleicht sagen, nächsten Monat darfst du aber nur 26% Foodkost haben.
Ja, aber es gibt ja natürlich trotzdem die Geschichte, man muss dann auch damit zufrieden sein, nicht noch weiter zu wachsen, weil man sieht der andere auch. Weißt du, ich sehe Karls Erdbeerhilfe. Familie Karl, ja, die auch einen ganz besonderen Ort geschaffen haben, aber diesen Ort kriegen sie jetzt eben 2x, 3x, 4x, 5x, 6x hin und vielleicht auch 10x. Und für die Menschen ist jeder Karls Erdbeerhof 100% Karl. Und die Ulrike saß an diesem Mikrofon hier auch schon und hat uns ein bisschen aus ihrer Welt erzählt letzten Endes. Aber bei euch ist das so, ihr seid dann auch mit der Sansibar so zufrieden, wie das Unternehmen ist. Das ist ja auch eine Kunst, dann zu sagen, ich überziehe jetzt nicht.
Ja, und er ist, glaube ich, ich kenne auch Karls Erdbeerhöfe, aber da ist das, glaube ich, wenn ich sagen, da ist der Inhaber nie so im Vordergrund wie bei uns. Also Herbert ist ja, jeder verbindet ja Herbert Seckler, also mit der Sansibar. Er ist Sansibar und Niklas lebt jetzt, also ist ja auch schon ewig hier, also eigentlich immer schon. Und der tritt ja immer mehr in den Vordergrund und in die Fußstapfen von Herbert. Und das ist schwer zu erklären, dass da so ein System zu kopieren. Das funktioniert.
Also ist da auch gar keine, auch bei der Nachfolge mit Niklas ist da keine Tendenz in Richtung Expansion zu erkennen, weil wir sind ja auf Sylt und da gibt's noch einen weiteren großen Namen, Gosch. Die haben es natürlich irgendwie schon geschafft oder machen's, in ganz Deutschland vertreten zu sein mittlerweile. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist, aber ein Skalierungsmodell ist es.
Nein, aber Herbert, ich glaube, ich möchte das auch jeden Tag selbst in der Hand haben, was er hier macht und selbst sehen und seine Gäste persönlich begrüßen. Er ist ja Gastgeber durch und durch. Er lebt es ja jeden Tag, seine Gäste hier auch zu begrüßen und Hallo zu sagen. Und er lebt es jeden Tag. Und er könnte es natürlich nicht in Hamburg leben, weil er da nicht ist. Und er hat da auch nicht, wenn ich sagen, die Kontrolle darüber, was da passiert, wie was passiert. Und das ist dieses, er ist da sehr zufrieden mit.
Vielleicht ist das auch Teil des Geheimnisses der Qualität, dass du eben wirklich so beieinander bleibst und dich nicht verzettelst im Sinne von, du kümmerst dich jetzt um 2-3 Stunden, weil dann kommst du dann die schnell hin und sagst, okay, wir brauchen jetzt da nochmal einen hier und da nochmal einen da. Und dann kommen die Jungs mit den Excel-Tabellen und rechnen durch, dass es nochmal günstiger werden könnte, wenn man jetzt vielleicht doch mal Dinge mehr vorbereitet und regeneriert und so.
Manpower spart oder an.
Ja.
Du sparst ja meistens immer an Qualität. Das Erste, woran du sparst, wenn du Kosten einsparst, ist an Qualität.
Ja.
Und das merkst du auf dem Teller. Und das ist für ihn das absolute No-Go.
Ja.
Also wirklich, das ist, wir müssen, also ich muss das, also das heißt Beste vom Besten, aber es fängt beim Fleisch an, hört mit Fisch auf und auch mit dem Mitarbeiter. Das ist, er möchte einfach nette Menschen da haben, die sein, das hier leben. Die müssen freundlich sein, nett sein. die müssen jetzt nicht noch dreimal erzählen, wo das Ei herkommt oder wo das Ei, wie der Ei gewachsen oder
ja, oder wie die Karotte oh, gestreichelt hat beim aus dem Boden ziehen, ja, kann ich verstehen. Dennoch ist es ja so, Sylt ist ein besonderes Pflaster. Und ihr habt jetzt auf der Karte auch nicht so, dass ihr sagt, ihr kalkuliert das Schnitzel irgendwie mit 14,80 Euro oder sowas, ja, sondern die Gambaspfanne, das sind 6 Tiger Prawns, kostet bei euch 45 Euro. Ja. Dafür gibt's ein halbes Feld Knoblauch und Zwiebeln mit dazu ja. und Baguette. Ja. ja. So, Andreas muss schmunzeln, weil ich rieche noch bis hier, ja, um ehrlich zu sein. Noch, ja. Er schmeckt's noch, ja. Nein, aber das ist ja, ihr nehmt dann im Zweifel auch lieber einen Euro mehr, um die Qualität oben zu halten, um alles richtig zu machen, als dass ihr in diesen Preiskampf geht. Das ist aber im Rest von Deutschland immer wieder ein Riesenproblem. Ja, so wie irgendwie eine Bude nicht voll ist, fängt man an und sagt, okay, wir gehen mit dem Preis runter. Wir machen im schlimmsten Fall noch so ein All You Can Eat oder was weiß ich was. Oder wir setzen wir machen aus dem Wiener Schnitzel ein Schnitzel Wiener Art und klopfen jetzt halt irgendein Schwein zu papierdünnen ja. Streifen. Warum sind so viele auf diesem falschen Weg? Und was kannst du den Kollegen sagen?
Ja, vielleicht haben wir den Vorteil, dass wir in der Urlaubsregion, Herbert sein Restaurant in der Urlaubsregion hat. Man weiß ja jeder selber, im Urlaub, würde ich sagen, sitzt der Euro vielleicht ein bisschen lockerer. Das ist halt so, dass man da sich ein bisschen mehr gönnt oder mehr macht, als wenn man mittags in Stuttgart irgendwo essen geht. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, dann 45 Euro für eine Gambaspfanne aufzubringen, auch wenn sie es wert ist. Es ist immer ortsabhängig, wo bin ich, welchen Namen habe ich vielleicht auch, wie ist die Frequenz im Restaurant, wie viel. Klar, wenn wir jeden Tag nur 10 Gäste hätten, müssten wir uns auch Gedanken machen. Ne? Wo, zum Glück sind wir noch nicht oder sind wir nicht in dieser Situation. Aber wer weiß, was weiß ich denn nicht? Das ist schwer zu sagen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir meistens voll sind, ausgebucht sind oder so gut besucht sind, dass wir auch so einen hohen Durchlauf haben. Durch diesen hohen Durchlauf wird auch die Qualität für einen guten Preis also anbieten können. Also, es gibt Gerichte, die müssten wir auch teurer machen, aber es ist halt eine Mischkalkulation dann.
Also keine Spur von Krise, von irgendwie Konsumzurückhaltung, sondern hier ist die Welt noch in Ordnung.
So, klar, geht alles nicht auch an uns vorbei. Also wir würden sehr gelogen, wenn wir sagen, bei uns ist immer alles toll, ist immer alles schön und wir machen uns keine Sorgen. Ja, gehören wir dazu, aber man trägt sowas ja auch nicht immer nach außen oder aber wir schauen, klar.
Was steht bei euch als nächstes an? Noch ein bisschen mehr Regionalität oder mehr Saison oder mehr Teamgeist oder was gibt's irgendwelche Pläne auch für dich mit deinem Team?
Dadurch, dass wir wenig ändern.
Schwierig, ne?
Schwierige Frage.
Da bin ich.
Oder was hat Herbert für Pläne? Oder Niklas?
Ja, was ändert sich auch? Ich sag mal, mit Herbert, Niklas, ist das exakt gleiches Denken oder wird irgendwann, oder glaubst du, dass Niklas dann irgendwann doch nochmal Dinge anders macht, anders sieht? Das ist ja doch eine neue Generation.
Das
ist
schwer zu sagen. Ich glaube, das kann man erst sehen, wenn es soweit ist. Ja, ich hoffe, dass wir aber nur lange haben.
Das hoffen wir alle.
Ganz, ganz wichtig. Aber wie ist denn, das weiß man nicht, das sieht man dann. Ne? Da gibt es keinen Plan in der Schublade hier. Plan A, Plan B, Plan C, nein. Also hier wird vieles auch aus dem Bauch entschieden. Ne? Das ja. ist, ich glaube, das sind auch so die Denkensweise, die Herbert ein bisschen die Jahre lang gemacht hat. Bauchentscheidungen, gute Bauchentscheidungen, bis jetzt immer ganz gut funktioniert, glaube ich. Aber was, wie gesagt, wir arbeiten an der Qualität, das oberste Gebot, Spaß in der Küche. Das ist, klar gucken wir, dass wir jetzt im Winter sind wir natürlich ein bisschen auch weniger Mitarbeiter. Viele gehen auf Wintersaison, manche machen Urlaub. Und dass wir uns zum neuen Jahr dann auch wieder neu positionieren mit neuen Mitarbeitern. Viele kommen wieder.
Wird es auch das ein oder andere neue Gericht geben? Ich meine, ihr habt ja Dinge entwickelt, die sind wirklich legendär. Du hast das Champagnerkraut gesagt. Wir hatten gestern diese unfassbaren Trüffelpommes mit einer fast schon wahnsinnigen Menge Trüffel oben drüber. Und ich glaube, das ist bei jedem Gast so. Das war jetzt nicht irgendwie.
Ich wusste nicht, dass Spezial. Ihr da sitzt.
Also okay. Dann war es wirklich klasse.
Jeder Gast.
Und das war irre, ja. Also wahnsinnig drauf und nicht irgendwie mit einem Trüffelaroma, sondern richtig der Périgord kam da drauf.
Ja. Ist wichtig. Dieses Qualitätsdenken.
Ja.
Und ist man schon zahlt ja auch einen gewissen Preis dafür und dann erwartet man natürlich auch.
Ja, Portion Pommes mit Trüffel kostet bei euch?
25 Euro.
Ist schon mal, da haben manche ein Hauptgericht für.
Ja.
Als Beilage. Gut, Sylt, ne?
Ja.
Und gibt es schon ein Gericht, das von dir ist und das von dir hier bleibt? Bist du schon auf der Speisekarte für ewig? Gibt es so ein Rüssmann-Spezial? Signature-Dish, sagt man heute, oder?
Wie gesagt, ne, es ist nicht meine Show. Es ist klar, jeder kann ja mal ein Gericht auf die Karte setzen in meiner Küche. Die probieren sich aus, die machen, die tun. Wie gesagt, die Standardkarte, die ist immer recht ähnlich, die Klassiker. Aber ich mache ab und zu mal, vorgestern habe ich so ein Hamachi mit Auster gemacht, so ein bisschen. Im Winter haben wir ein bisschen mehr Zeit, um ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen eleganter zu machen. Oder wir sind ja aber kein Sternerestaurant. Wir wollen ja auch kein Sternerestaurant sein. Aber mal kann man schon mal so einen kleinen Akzente setzen. Oder die Jungs haben letztens Hirsch gemacht mit einer gebackenen Praline dazu und wilden Romanesco. Dann macht das schon Spaß. Also, klar, diese detaillierte Küche, die können wir im Sommer nicht so in dieser Form fahren, wie wir vielleicht manchmal möchten. Aber auch da gibt es Highlights auf der Karte, ne? Ob's mal Königskrabbenbeine sind oder ob's eine spezielle Sushi-Rolle ist oder mal eine Kalbsachse für vier ist oder einfach Gerichte, die es woanders vielleicht in dieser Form nicht mehr gibt. Ob's eine leckere geschmorte Rinderroulade, die machen wir selbst. Wir schmoren sie selbst, wir machen es selbst. Wir kochen jedes Gulasch selber. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dieses, wo kriege ich das? Ein Eisbein, wo kriege ich noch ein, jetzt haben wir sogar Toasterei gemacht. Aber auf unsere Art und Weise.
Was heißt auf unsere Art und Weise?
Ja, wir haben dann geröstetes Sauerteigbrot gemacht, leicht mit Butter bestrichen, schön angebraten, ein Ananas-Chutney drauf, dann ein Burgunderschinken, frische Flugananas, paar Pimentos haben wir mit eingearbeitet, Cheddar-Käse. Die berühmte Cocktailkirche durfte auch nicht fehlen. Ja, aber wenn das gut gemacht und klar, kam natürlich auch an. So was polarisiert manchmal auch. Aber.
Und was kostete das Toaster weiter?
19 Euro.
Ist okay.
Kann man machen.
Hätte ich gegessen.
Das glaube ich sofort. Also nachdem ich gesehen habe, was du alles essen kannst, hätte ich dir auch das Toaster weiter auf jeden Fall. Ja. Was heißt ja, also wirklich
war. Oder gestern gab es Stramm Max. Klar, mit schönem Schwarzwälder Schinken. Gurke, Zwiebeln, bisschen aufgepimpsten Tomate dabei, ja, Spiegeleier drauf, leckere Soße dazu, ja, oder
lecker.
Heute gibt es ein knuspriges Pastrami-Sandwich. Also wir schauen schon, dass wir immer mal was wir uns auch kreativ ausleben können, was bei uns sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ja, und jetzt auch mal eine Dönertasche auf die Karte im Sommer genommen.
Ja, und wie ist jetzt der Sansibar-Döner gemacht?
Da haben wir dann Kikok Oberkeule gehabt, die lecker mariniert. Vom Huhn haben wir es dann gehabt.
Ja.
Frische Salate haben wir auch da.
Aber ihr habt jetzt keinen Dönerspieß in die Küche noch gestellt, oder?
Nein,
oder ihr habt das Fleisch so gebraten?
Genau, halt, ne? Mariniert, dann kurz angebraten.
Ja.
Super. Oder Fisch und Chips. Das ist bei uns ein Klassiker.
Mhm. Sowieso geiles.
Kann man auch gut draußen auf der Treppe essen.
Hm? Ja, perfekt. Ja. Das sind so. Bei uns sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, was wir setzen. Hauptsache, Qualität ist on top und es muss schmecken.
Wir sind so langsam in Richtung Zielgerade unterwegs, auch was die Zeit angeht. Aber eins möchte ich natürlich schon noch wissen. Wie ist das mit dir selber und deinen Plänen? Geht es irgendwann wieder zurück in die Welt der Sterne? Oder sagst du, hey, ich bin hier so angekommen, ich bleibe in den Dünen?
Also geplant ist nicht. Also ich würde auch nie irgendwas ausschließen. Also klar, Stand jetzt ist es. Ich habe dieser Welt, dieser Sternenwelt viel zu verdanken. Ich habe es sehr gerne gemacht. Ich habe es, vielleicht wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin, mit dem Wissen, was ich habe. Früher hatten meine Gerichte vielleicht mal 32, 16, 17 Komponenten. Jetzt haben die gleichen Gerichte vielleicht nur noch 6 Komponenten. Das ist auch eine Weiterentwicklung von mir, dass ich merke, okay, ich kann das sehr gut umsetzen, was ich früher gemacht habe, aber auf weniger Handgriffe und ein wenig anders. Könnte bestimmt wieder zurück in diese Welt, aber ist. Also zurzeit, oder was heißt, für mich sehr wohl hier. Es ist, ich sage als Koch ist das hier ein Schlaraffenland, hier zu kochen zu dürfen. Es ist klar, es ist laut, es ist warm, es ist anstrengend, aber arbeiten muss man überall. Hier macht es halt auch sehr viel Spaß, weil wir auch Spaß in der Küche haben. Aber Pläne, also ich bin hier oben angekommen. Ich bin jetzt seit 5,5 Jahren hier, habe jetzt auch nicht vor. Ich kann ja aber nicht sagen, was in 20 Jahren ist. Also das ist, ich glaube, das ist immer sehr schwer.
Hm. Und du hast ja auch Familie, ne? Richtig. Du hast Kinder, also ihr seid so ein bisschen auch verwurzelt wahrscheinlich.
Genau, und deswegen muss man halt, also meine Pläne sind hier. Also hier zu sein, hier weiter Spaß zu haben, zu kochen. Wie gesagt, ich glaube, der längste Mitarbeiter meiner Küche ist 26 Jahre hier.
Wow.
Und das ganze Team bewegt sich so zwischen 5 und 27 Jahren.
Es ist super ungewöhnlich, weil eigentlich ist ja irgendwie ein, zwei Saisons, dann
weiter. Klar, die haben wir auch.
Das nächste, ja.
So ist das nicht. Die mal ein Jahr machen oder mal zwei Jahre machen, ja, und die dann vielleicht aber auch merken, wow, ist gar nicht so. Wir hatten auch schon Jungs aus dem Herlin hier, die gesagt haben, boah, ich habe mal Lust, 3 Monate mitzukochen. Also jetzt 3 Sterne in Hamburg. Und dann kommen die halt auch und sagen, wow, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wenn Kollegen zum Essen kommen, die hoch besternt dekoriert sind, kriegen ja manchmal den Mund gar nicht mehr zu.
Dürfen die dann auch mal reingucken, ja, in die Küche? Ja, für Kollegen schon, ne?
Ja, zeige ich mit voller Stolz natürlich.
Ja, cool. Ja, vielleicht an der Stelle dann aber doch noch eine Frage noch. Wir haben ja einen Klassiker auch bei uns auf der Karte. Das ist die 24-Stunden-Frage. Wenn du für einen Tag und eine Nacht mit irgendeinem Menschen auf der Welt, real, nicht real, lebend oder schon gestorben, tauschen könntest und wärest diese Person, wer wärst du und was würdest du machen? Und da hatten wir natürlich jetzt schon Leute, die waren mal Bundestrainer, wir hatten schon, die waren Rockstar. Spooky fand ich immer die ihre eigene Frau sein wollten. Ja, das ist eigentlich immer ein bisschen merkwürdig. Das stelle ich mir gerade nachts schwierig vor, aber gut. Was wärst du?
Also jetzt so ganz spontan, kommen wir nochmal auf das Thema Fußball zurück.
Wärst du einmal gern bei den Bayern, ne?
Leider nicht. Also ich besitze auch ein Bayern-München-Trikot.
Das ist darf ja man gar nicht so laut sagen
als Leverkusen-Fan.
Ist doch noch Hoffnung für dich.
Ja, ich habe mal in München gearbeitet und mein damaliger Chef war Bayern-München-Fan und zum Abschied habe ich einen Bayern-München-Trikot bekommen.
Ja, verständlich. Sowas motiviert ja auch.
Mit einer witzigen Anekdote hinten dran. Es stand dann hinten drauf 0-0 Shane. Weil ich habe in meinem ersten Kommi-Jahr einen Wettbewerb gekocht, Shane de Rottesheer.
Ja.
Und ich glaube, mein damaliger Chef hat mir das nicht so zugetraut und ich habe gewonnen.
Okay.
Und dann kam ich natürlich mit voller Stolz wieder und dann hat er hat nur gesagt, ich soll ihn nicht blamieren vor seinen ehemaligen Chefs. Heinz Winkler stand damals in der Jury.
Ja.
Und zum Abschied habe ich dann ein Trikot bekommen, wo hinten drauf steht 0-0 Shane, weil ich im Wettbewerb gewonnen habe. Also sehr witzig. Aber ich wäre, glaube ich, 24 Stunden, also es gibt, glaube ich, einen Tag, wo ich sehr gerne der Trainer von Bayer Leverkusen gewesen wäre. Also hätte gern Xabi Alonso natürlich am letzten Spieltag, wo wir Meister geworden sind, hätte ich, glaube ich, auch gerne die Schale hochgehoben, ja.
Ich glaube, in diesem Jahr würde Xabi Alonso tatsächlich mal auch für einen Tag gerne tauschen, so wie es aktuell in Spanien läuft. Aber in der Tat, das war schon eine besondere Saison mit Leverkusen damals.
Einzigartig, wirklich.
Ich glaube auch, dass es vielleicht etwas ist, also wenn eine Mannschaft so funktioniert, wie die funktioniert, ich glaube, das kommt auch an das ganz gut ran, was ihr seid. Also
dieses
sich blind aufeinander, ja, verlassen können, nebeneinander stehen, nicht gucken, nicht irgendwie sagen, hey, warum hast du das so gemacht, sondern einfach funktionieren. Und ich glaube, das ist das, was auch vielleicht so nach innen den Zauber der Sansibar ausmacht. Und ich freue mich, dass du das so schön beschreiben konntest und unsere Hörer da mitnehmen konntest. Dafür vielen, vielen Dank.
Lieber Sebastian, tausende von sensationellen Essen am Tag aus einer Küche so groß wie ein Schuhkarton gefühlt und trotzdem alles irgendwie mit Liebe gemacht. Das ist schon echt beeindruckend. Und wir können einfach nur vielen Dank sagen, dass wir heute einen Blick hinter die Kulissen der Sansibar werfen durften. Und ein Satz ist mir echt hängen geblieben und das zeigt auch dich, wie sympathisch du einfach bist. Es ist nicht meine Show. Ganz, ganz toller Satz, finde ich. Und danke für das Gespräch, lieber Sebastian.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und ja, jetzt gucken wir gleich nochmal im Weinkeller rein. Was wir Schätze da noch liegen.
Sehr gut. Das machen wir.
Ja.
Gleich geht die Tür auf hier.
Gleich geht die Zaubertür auf.
Ja. Danke, Sebastian.
Sehr gerne.